Jo. Viertel nach zwölf. Ich hoffe, es sind alle da. Ich begrüße alle recht herzlich zur virtuellen Maschinenvorlesung. Ja.
Hinten gibt es nichts mehr.
Große Stühle rücken heute. Ich schau mal, ob ich noch einen Raum kriege. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Irgendwie hat die automatische Raumplanung gemeint, das reicht für mich und für meine Leute hier. Nicht ganz. Ne? Ich schau mal, wir haben ja am Mittwoch dann offiziell Übungen. Da haben wir einen größeren Raum, das weiß ich. Drüben beim Lehrstuhl 4. Ich schau mal, ob wir noch was Größeres finden. Mal gucken. Jo, virtuelle Maschinen. Also ihr habt es soweit alle gefunden. Ihr seid alle hier. Ihr wisst, wann die Vorlesung ist und ihr wisst auch, wo sie ist. Ob sie nächstes Mal auch noch hier ist, das sage ich euch dann gegebenenfalls am Mittwoch. Die Übungen sind am Mittwoch 8.15 Uhr bis 9.45 Uhr. Der eine oder andere schreit jetzt so früh. Ja, die Alternative wäre gewesen, Freitag 18 bis 20 Uhr. Habe ich dann mal verlegt. Ich hoffe, das war euch recht. Jo, also das sind die zwei Vorlesungs- bzw. Übungsteile. Wer mich kennt, der weiß, es gibt nicht eine Vorlesung, es gibt nicht eine Übung, sondern es gibt ein kunterbuntes Durcheinander. Wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann stelle ich halt eine Frage und wenn es mal keine Fragen gibt, dann mache ich halt mit der Vorlesung weiter. Also das wird kunterbunt gemischt. Was es noch zusätzlich gibt, das sind die sogenannten erweiterten Übungen. Da gibt es jetzt keine spezielle Zeit. Das macht ihr einfach, wann ihr Lust und Zeit habt. Und wenn ihr da auch Probleme stoßt, dann kommt ihr bei mir vorbei. Ich habe hingeschrieben, fast jederzeit. Habe natürlich auch noch was anderes um die Ohren, also nicht immer, aber im Prinzip könnt ihr jederzeit bei mir im Büro vorbeikommen. Wenn ihr wissen wollt, ob ich da bin, halt schnell eine E-Mail schreiben, anrufen oder mal mit der Nase um die Ecke gucken. Einige Leute kennen mich ja schon, die wissen meistens nicht. Jo, alles was ich erzähle, steht soweit auf den Folien. Alles, was ihr erzählt, wird gefilmt. Also die Studentenschaft hat sich gewünscht, die Vorlesung nochmal aufzunehmen. Es gibt schon eine alte Variante im Netz. Könnt ihr euch im Prinzip angucken. Jetzt mit extra Mikrofon, damit auch eure Kommentare aufgenommen werden. Gut, ansonsten Folien, Übungsblätter sind im Netz. Das, was im Netz ist, das ist noch nicht das ganz Aktuelle. Ihr könnt gerne reingucken, könnt euch gerne durchlesen. Das, was da steht, ist nicht falsch. Das, was ich jetzt hier mache, ist leicht abgewandelt. Also ich mache noch ein paar neue Folien. So, wenn es Fragen gibt, E-Mail, Telefon, vorbeikommen. Guckt es euch aus. Jo, jetzt das Wichtigste für... Moin. Das Wichtigste für euch, was ihr also wissen wollt, wie schaut das aus mit Scheinen, Prüfung und dem ganzen Zeugs? Ja, also es gibt zwei Varianten von diesem Modul. Es gibt die 5 ETTS-Variante. Das ist die Vorlesungsübungsgemisch-Variante. Da kommt ihr einfach her, macht mit. Und am Ende des Semesters, in den Semesterferien, gibt es dann irgendwann eine Prüfung dazu. Mündlich 30 Minuten. Und die Note besteht dann auch praktisch nur aus diesen 30 Minuten Inquisition. Wenn ihr 7,5 ECTS haben wollt, dann macht ihr im Prinzip genau das Gleiche. Ihr macht bei der Vorlesung eine Übung mit. Aber zusätzlich noch müsst ihr Programmieraufgaben abgeben. Programmieraufgaben, da sage ich gleich noch was dazu. Na, von der Idee her, ihr sollt eine virtuelle Maschine programmieren. Das sind dann sozusagen diese erweiterten Übungen. Und wenn ihr bei der Programmierung irgendwie auf Probleme stoßt, dann könnt ihr bei mir vorbeikommen. Und am Ende gibt es dann natürlich trotz allem wieder die 30 Minuten Prüfung im Semester, nach dem Semester. Die Programmieraufgaben, ja, Gruppenarbeit habe ich hingeschrieben. Ich finde es immer gut, wenn man in Gruppen arbeitet. Erstens lernt man dann von dem vielleicht netten, fähigen Kumpel noch was. Vielleicht ist er auch nicht so fähig, dann lernt man Schnittstellen so zu definieren, dass man von dem nicht sogar abhängig ist. Auch das ist eine Kunst, die man als Programmierer und Informatiker können sollte. Damit das mit der Gruppenarbeit sinnig ist, sage ich dann mal Zweiergruppen. meine Erfahrung ist, Fünfergruppe heißt, vier arbeiten und einer sagt, schreib nicht mal mit drauf. Nee, ne? Also ihr sollt schon alle was tun. Also wenn Fragen sind, jederzeit, der Raum ist klein, die Gruppe ist groß, aber auch nicht so groß, dass man keine Fragen stellen kann. Jo, worum soll es gehen? Letztendlich virtuelle Maschinen. Ja, es gibt zwei Bereiche sozusagen, einmal die reale Welt und einmal die virtuelle Welt. Wenn ich ein reales System habe, dann schalte ich das Ding an, lasse mein Programm laufen und mein Programm liefert dann auch reale Ergebnisse. Ob die richtig sind, ist eine andere Geschichte. Es kommen Ergebnisse raus und die gucke ich mir an. Jetzt kann es mir auch passieren, das reale System habe ich nicht, zum Beispiel. Ich bin gerade dabei, eine neue Hardware zu designen und will mal gucken, ob die sinnig ist, will mal gucken, ob mein Compiler, den ich für die Hardware mir vorstelle, ob der schon einigermaßen Code erzeugt, dann sage ich eben, ja, reales System habe ich nicht, dann nehme ich doch das Ganze in simulierter Variante und dann lasse ich mein Programm in der virtuellen Welt laufen. Man läuft im Prinzip so einen Ablauf wieder oben, allerdings wird es dann häufig eben als Emulation bzw. Simulation bezeichnet. Ratterklacker, ratterklacker, kommen irgendwelche Ergebnisse raus. Ein bisschen die Frage ist natürlich, sind das die gleichen? Wäre schön, ne? Sollte so sein? Ja, in der Praxis wird es nicht immer so sein. Habt ihr Ideen, warum das wohl nicht immer so ist?
Timing?
Mindestens mal Timing, ne? Genau. Hallo. Ach, da hat sich jemand seinen Stuhl selber mitgebracht. Ja, sorry.
Bitte! Nicht mit dem Stuhl. Mein Equipment zerstören.
Ja, ne, also wenn ich hier von dem realen System irgendwie abstrahiere, dann lasse ich irgendwas weg. Ich muss was weglassen. Ich kann nicht, ich sag mal, nicht alle Atome von meinem System nachbilden. Ja, erstens dauert es ein bisschen, um das zu simulieren. Zweitens brauche ich ein bisschen arg viel Speicher, um alle Atome irgendwie abzuspeichern. Also irgendwas lasse ich weg. Ja, und wenn ich natürlich was weglasse, dann kann gegebenenfalls auch bei den Ergebnissen was anderes rauskommen. Und so wie du schon richtig sagst, nur Timing, ja, wenn ich was simuliere, dauert im Allgemeinen länger, als wenn ich das real mache. Muss nicht so sein, aber in der Praxis zeigt es sich, dass das meistens so ist. Gut, und da kann man sagen, ja, es gibt so zwei Klassen von Ergebnissen. Das eine sind die funktionalen Ergebnisse, also im Prinzip das, was der Rechner rechnet. Und das zweite, alles außenrum, das ist zum Beispiel Zeit, das ist jetzt keine funktionale Eigenschaft, das ist zum Beispiel Stromverbrauch, Strom braucht die Kiste umzurechnen, das ist keine funktionale Eigenschaft und wird normalerweise bei der Abstraktion, das lässt man gerne weg. Ich kann das auch mitsimulieren, keine Frage, aber das kostet natürlich dann noch wieder extra Performance bei der Simulation. Und wenn ich jetzt den Stromverbrauch gar nicht wissen will, was weiß ich, ich mache nur eine Word-Datei auf und will das Ergebnis ausdrucken oder so, dann ist mir der Stromverbrauch ja herzlich egal. Gut, aber um diese Gleichheit, da werden wir uns noch ein bisschen kümmern müssen. Aber das ist grob mal so das, worum es hier gehen soll. Ne? Virtuelle Welt soll im Prinzip das tun, was die reale Welt auch tut. So, was sagt Wikipedia dazu? Virtuelle Maschinen. Eine virtuelle Maschine bezeichnet entweder ein simuliertes Betriebssystem oder eine simulierte Laufzeitumgebung für Programme innerhalb eines Computers. Ja, schöne Definition, hilft aber auch nur bedingt weiter. Ne? Das erste, was ich mit euch machen will, ist mal ein paar Definitionen, die müssen sein. Sind aber auch relativ selbsterklärend, nur dass ihr hinterher wisst, worüber ich da rede. Einfach die Definition, was ist jetzt der Gast und was ist der Gastgeber. Die Idee ist, ja, wenn ich einen Laptop habe und auf dem Laptop möchte ich ein zweites System simulieren, ja, dann ist mein Laptop der Gastgeber für das simulierte System, was drin läuft. Also das ist so Gast, Gastgeber. Und dazu gibt es dann entsprechend ja die Gastgeber-Hardware, das ist das Ding, was auf dem Tisch steht, die oder Gast oder Host, im Englischen dann Host-Hardware, Gastgeber-Betriebssystem, in meinem Falle Linux, Gastgeber-Applikationen, das wäre dann die virtuelle Maschine, die ich mir da definiere. Und dann gibt es aber natürlich auch eine Gast-Hardware. Also der Gastgeber ist ein Linux-PC, aber ich simuliere vielleicht einen Windows-PC. Dann hätte ich als Gast-Hardware auch eine PC-Hardware, aber als Gastbetriebssystem dann nicht dasselbe wie das Gastgeberbetriebssystem. Muss nicht das gleiche sein. Und die Gast-Applikation ist dann vielleicht irgendwie ein Word, was in dem Windows da drin läuft. Also nur das zur Unterscheidung Gastgeber und Gast. Jo, warum machen wir denn das Ganze? Ihr habt bestimmt alle mal eine virtuelle Maschine benutzt. Wer hat noch keine benutzt? Okay, sind wir uns alle einig. Warum habt ihr sie dann benutzt? Habt ihr Beispiele?
Java Machine.
Java Virtual Machine, jawohl. Wenn man Java-Programme hat, woher auch immer sie stammen, naja, man musste sie vielleicht auch selber im Studium mal schreiben. Dann braucht man eine JVM zum Ausprobieren, jawohl. Was habt ihr noch? VirtualBox ist eine virtuelle Maschine. Wofür hast du sie benutzt?
Für die anderen Betriebssysteme laufen zu lassen.
Okay, das wäre jetzt das, was ich so gerade als Beispiel hatte. Auf Linux einen PC starten und da drin läuft ein Windows, weil ich Word brauche, zum Beispiel. Jawohl? Ja?
Vielleicht
ein
Echtzeitsystem zu simulieren. Also Echtzeitsystem-Vorlesung, wenn ich irgendwie mal so ein Echtzeitsystem simulieren auf dem Rechner und schaue, ob es irgendwie funktioniert. Mhm. Das war halt so ein Box oder so laufen.
Ja. Auch im Sinne von anderes Betriebssystem. Okay. Habt ihr noch was?
Ja. Aber auch so festzustellen, dass das eigene Betriebssystem keine schlechten Dinge auf der Hardware macht.
Ja, so Sandbox-mäßig. Okay. Ja, das waren schon ein paar. Noch ein?
Eine andere Hardware halt noch. Also, ich habe ein Programm für ARM und will testen auf meinem E86-PC, ob das funktioniert. Dann nehme ich ein QEMU und dann.
Jawohl. Okay. Auch noch ein guter Anwendungsfall. Ja, ich hätte noch ein paar. Erster Fall Serverkonsolidierung. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch schon in Firmen auskennt. Egal, wo man hingeht in eine Firma, die haben dann irgendwie ein System zur Personalverwaltung. Sie haben irgendwie einen Webserver, sie haben irgendwie einen E-Mail-Server, sie haben ein Buchhaltungssystem, sie haben ein, also ein Zoo von irgendwelchen Servern. Ja, kann man ja sagen, schmeiß doch alles auf eine dicke Kiste. Och nee, das geht nicht, weil mein Buchhaltungssystem, das läuft noch unter Windows 3.11. Nee, das läuft nicht mehr mit dem neuen Windows. Mein Webserver, ja, das ist ein Apache, der läuft aber unter Linux. Passt nicht zusammen, kann man nicht zusammen auf den Server tun. Im Falle von virtuellen Maschinen, da kann ich natürlich dann gegebenenfalls auf einer dicken Kiste, sagen wir mal, 5 virtuelle Maschinen starten und in den virtuellen Maschinen dann ein Windows 3.11, ein Linux, ein, keine Ahnung, was die Anwendung halt so brauchen. Warum macht man es gern? Ja, häufig ist es so, dass, was weiß ich, die Buchhaltung läuft einmal am Monatsende. Da brauche ich nicht wirklich Performance, vielleicht am Monatsende mal ein bisschen, aber während des Monats kann ich die Kiste eigentlich schon fast abschalten. Webserver, naja, so die typischen kleinen Firmen, ja, die haben zwar einen Webserver, aber Aufrufe an den Webserver, 2 am Tag, dafür jetzt eine Maschine hinzustellen, lohnt sich auch nicht so wirklich. Also in vielen Fällen ist die Performance von dem Host nicht so das Problem. Da kann man schon, wenn man mehrere virtuelle Maschinen auf einen Host draufpackt, eventuell mehrere Server dann abschalten. Mit entsprechendem Stromverbrauch, weniger, mit entsprechend. Man braucht sich nur um eine Kiste zu kümmern und nicht um mehrere und so weiter.
Gab es in den frühen 2000ern mal so eine großartige IBM-Werbung mit einem Typen, der in jetzt leergeräumtes Rechenzentrum kommt und irgendwo in der Ecke steht noch eine System-Z-Kiste und so. Wo sind denn all unsere Server hin?
Ja, das ist durchaus Realität. Also ja, das machen
dazu, weil das würde ich so 200 bis 500 Server auf eine Kiste zu klappen. quatschen.
Da kenne ich viele Firmen, die das gerne machen. Ja, virtuelle Maschinen aufsetzen und ab auf einen dicken Server und dann ist Ruhe. Das passt auch noch zum zweiten Punkt, Lastverteilung. Alles, was ich in einer virtuellen Maschine habe, das kann ich sozusagen wie beim Koffer einpacken und auf einem anderen Server kopieren. Was definiert den Zustand einer virtuellen Maschine? Meistens der Inhalt einer Datei. Die Datei ist sozusagen das Platten-Image. Wenn ich das Platten-Image auf eine andere Maschine kopiere, dann kann ich im Prinzip da die virtuelle Maschine wieder starten und dann läuft da die virtuelle Maschine mit dem, was da drin installiert ist. Ja, das ist jetzt, das passiert nicht notwendigerweise automatisch. So, wenn die Last steigt, dann wandert die virtuelle Maschine automatisch oder so, das nicht. Aber beispielsweise so ein Buchhaltungsding, ja, wenn ich dann merke, ach, das habe ich irgendwie auf einen Server gepackt, der ist im Moment gerade überlastet mit irgendwas anderem, dann kopiere ich mir das Image halt auf irgendeinen anderen Rechner und lasse es da laufen. Es gibt allerdings auch schon virtuelle Maschinen, beispielsweise haben sie es mal gezeigt mit Xen, glaube ich. Also Xen kommt noch irgendwann. Xen ist im Prinzip in der Lage, auch Häppchen für Häppchen zu migrieren. Also dem kann man sagen, ja, jetzt wander mal auf eine andere Maschine. Und ich habe es mal live gesehen, das war irgendein Videokodierer, der hat virtuell in der virtuellen Maschine irgendwelche Videos kodiert, die man sich dann angucken konnte, streamingmäßig. Ja, und die virtuelle Maschine ist von einem Host auf den anderen gewandert und man hat am Bild nichts gesehen. Der Bildaufbau, da war kein Ruckeln und kein Nix. Also da kann man wirklich Maschinen dann von einem Rechner auf den anderen verschieben. Jo, was haben wir noch? Windows auf Linux, Linux auf Windows, das kam ja schon, ne? Word laufen lassen, so das typische Beispiel überhaupt. Und umgekehrt, also ne, Windows auf Linux, das ist häufig das Beispiel für Word und Excel, brauche ich und ich habe keinen Windows-Rechner, dann boote ich mir schnell eine virtuelle Maschine. Linux auf Windows, das ist häufiger mal so, ich möchte meinen Firefox laufen lassen in Windows, aber ich weiß nicht so genau, was da alles Böses tut. Dann starte ich mir halt in Windows eine virtuelle Maschine, installiere ein Linux rein und in dem Linux, das werfe ich dann. Und wenn ich mir da ein Virus einfange, mache ich halt das Platten-Image kaputt und setze mir die Linux-Kiste neu auf, kein Problem. Jo, manche Leute brauchen andere Hardware, als sie haben. Ganz drastisch, alte Software ist häufig sehr darauf ausgelegt, auf einer ganz speziellen Kiste zu laufen. Also ein typisches Beispiel war früher die NE2000 Netzwerkkarte. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Die heutigen Netzwerkkarten sind fast alle noch NE2000 kompatibel, weil die damals so berühmt war. Ja, oder auch berüchtigt. Jetzt gibt es Software, die davon ausgeht, dass man eine NE2000 Netzwerkkarte hat. Geht nur damit. Punkt. Ja, dann baut man sich halt eine virtuelle Maschine zusammen, die eine NE2000 Simulation hat und dann läuft die Software wieder. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, Windows 3.11 kommt wahrscheinlich mit USB und Co. nicht sonderlich klar, weil ne, gab es damals schlicht nicht. Naja, dann setze ich mir eine virtuelle Maschine auf und die virtuelle Maschine, die tut dann so, als wenn es eine PS2-Maus, PS2-Keyboard ist. Und dann läuft auch die Software wieder damit. Ja, so ähnlich dann hier Ersatz für alte Hardware. Ja, wenn ich so einen alten Server habe und dann läuft noch meine Buchhaltung und die will ich auch nicht anfassen, definiere ich mir halt eine alte virtuelle Maschine und dann kann ich meine alte Software weiter benutzen. Hoffentlich hänge ich die virtuelle Maschine nicht ans Internet. Die ganzen Bugs von damals sind natürlich immer noch drin, also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Maschine ist in der Lage, dann alte Hardware nachzumachen. Gut, das ist das Problem, wenn ich alte Hardware nicht mehr habe. Umgekehrt gibt es natürlich auch das Problem, ich habe vielleicht neues Hardware noch nicht. Also irgendjemand hat mir mal erzählt, den GCC für AMD 64 Architektur, den gab es erst für eine virtuelle Maschine. Da gab es die echte Hardware noch gar nicht. Die AMD-Leute haben irgendwie sich eine virtuelle Maschine zusammengebastelt und die haben sie schon mal den GCT-Leuten hingestellt und haben gesagt, hiermit könnt ihr den GCT schon mal anpassen, testen, entwickeln. Und als die Hardware dann wirklich rauskam, konnte man auch praktisch direkt dann entsprechend den GCC verwenden. Ja, also entweder habe ich sie noch nicht, weil sie schlicht noch gar nicht existiert, oder ich habe sie nicht, weil sie mir noch zu teuer ist. Ne, auch nicht. Ja. Oder ich habe sie nicht, weil das ein exotisches Teil ist. Oder ich habe sie nicht, weil sie gerade auf dem Weg zum Mond fliegt und ich will noch mal was testen. Dann will ich nicht das Ding auf dem Mond noch mal testen, sondern dann will ich das vielleicht zu Hause noch mal nachmachen. Ja, da hinten kam ja irgendwie der Hinweis Java Virtual Machine. Das ist jetzt, also hier oben haben wir gesagt, wir machen eine spezielle Hardware nach, weil wir die warum auch immer brauchen. Oder umgekehrt, man sagt, ich will mit Hardware nichts am Hut haben, ich will mir eine Hardware definieren und die bleibt für alle Zeiten gleich. Und das ist so das, was Java gesagt hat. Java definiert sich eine Art von Hardware, die wird nachgemacht und fertig. Und die Abbildung, das macht dann eine virtuelle Maschine. So, was haben wir noch? Ich möchte Netzwerksoftware entwickeln. Ja, was habe ich? Ein Laptop. Wie entwickle ich jetzt Netzwerksoftware, wenn ich nur eine Maschine habe? Da kann man nur bedingt testen. Ne? Oder wenn ich neue Netzwerkprotokolle mir ausdenken will, implementieren will, dann will ich vielleicht auch nicht unbedingt immer den Stecker rein und wieder raus, um zu gucken, ob das Protokoll Netzwerkunterbrechungen überlebt. Das kann man natürlich sehr viel einfacher mit einer virtuellen Maschine machen, beziehungsweise in diesem Fall dann einfach zwei virtuelle Maschinen. Auf der einen starte ich meinen Server, auf der anderen meinen Client und dann kann ich mal gucken, ob die passend miteinander reden. Jo, Lehrstuhl 4, Betriebssystem-Lehrstuhl, was machen wir da ständig? Ne? Wir haben ja auch Betriebssysteme, Vorlesungen verschiedenster Art und die Leute bei uns, das Debuggen auf echte Hardware, das will man nicht unbedingt. Speziell beispielsweise bei MMU-Programmierung. Wenn ich mit der MMU irgendwas falsch mache, dann gibt es ein großes Bumm und die Kiste steht. Dann ist nichts mehr mit Debuggen. Ne? Wenn kein Speicher, dann auch keine Ausgabe mehr vom Speicher oder irgendwas in der Art. Da nimmt man natürlich dann auch ganz gerne virtuelle Maschinen, weil man da natürlich in die Maschine irgendwie reingucken kann. Ich kann die Maschine praktisch zu jedem Zeitpunkt anhalten. Und ich kann zu jedem Zeitpunkt mal gucken, wie ist denn jetzt die MMU programmiert, wie ist denn jetzt der Timer-Zustand, wie ist denn jetzt und so weiter. Jo, und dieses Reingucken können, da gibt es für manche Hardware echte Debugger. Dieses ICE, In-Circuit-Emulator, da kann ich sozusagen die echte CPU, so sie denn gesockelt ist, rausnehmen. So einen Zwischenadapter reinsetzen und die CPU wieder oben drauf. Und dann kann ich natürlich auch gucken, was weiß ich, was die in Speicher schreibt und was sie liest. Die Dinger sind aber richtig teuer. So richtig, richtig teuer. Ja, da kann man schon mal 1 Million auf den Tisch legen. Mit einer virtuellen Maschine ist das alles eine Softwaregeschichte. Kostet nichts. Fast nichts. Jo, andere Art von Softwareentwicklung. Ich kam ja hier vorne irgendwie. Ich möchte für meinen, was weiß ich, ich habe für ARM schon mal was geschrieben und will mal gucken, ob das auf x86 auch geht. Na, jetzt habe ich entweder ein x86 oder ich habe einen ARM oder ich habe, ne, aber ich habe nicht beides in vielen Fällen. Aber ich kann mir natürlich dann einfach eine Handvoll virtuelle Maschinen aufsetzen mit verschiedensten Hardware-Architekturen, ARM, Spark, Intel, was weiß ich. Und oder ich kann natürlich auch noch sagen, ja, ich. Bei dem einen installiere ich einen Linux und bei dem anderen Windows und bei dem dritten ein macOS und was weiß ich, was noch alles gibt. Oder vielleicht auch ein Debian, ein Ubuntu, ein Red Hat, ein SUSE, ja, dass ich einfach Verschiedenes durchprobieren kann. Ich will nicht meine echte Maschine ständig umkonfigurieren, neu installieren, das ist einfach lästig. Aber virtuelle Maschinen, da kann ich dann vielleicht hunderte aufsetzen. Ich war mal bei Red Hat. Red Hat hat da, also das ist schon ein paar Jährchen her, aber die haben eine, ich sag mal, eine Turnhalle voll mit Rechnern. Eine Turnhalle voll nur mit verschiedenster PC-Hardware. Noch gar nicht Spark und irgendwas Besonderes, sondern nur Intel, also PCs, x86, irgendwelcher Art. Der eine hat halt eine IDE-Festplatte, der andere eine SATA-Platte, der eine hat eine PS-halbe Maus, der andere hat eine USB-Maus. Kunterbuntes Durcheinander. Und was sie machen, sie gehen im Prinzip, bevor sie eine CD verkaufen oder DVD verkaufen, gehen sie von einem Rechner zum nächsten und testen. Ja, anschalten, CD rein, installieren, bisschen testen, scheint zu gehen, runterfahren, CD raus, CD in den nächsten rein. Toller Job. Das einmal quer durch die Turnhalle, wenn man hinten angekommen ist, kann man vorne wieder losmachen, weil in der Zwischenzeit ist ja schon wieder eine neue DVD draus. Könnte man heutzutage jetzt vereinfachen, dass man einfach sagt, lass das mal mit der Turnhalle, mit den ganzen Rechnern, installier dir einfach virtuelle Maschinen mit verschiedenen Hardware-Konfigurationen. Jo, was wir gerne machen, Ausbildung. Gut, in unserem Falle Ausbildung nicht so dramatisch, aber sagen wir mal so Abendgymnasium, Abendschule, was es da so alles gibt. Da gibt es ja auch so Netzwerkausbildung, Programmierübungen, all sowas. Was die Leute da dann machen sollen, ja, die spielen dann halt mal mit dem Rechner rum. Für einiges braucht man auch Rootrechte, Administratorrechte. Naja, und wie das mit Schülern dann halt so ist, der eine oder andere macht was falsch. Sonst wäre man ja nicht Schüler, wenn man schon alles wüsste. Mit anderen Worten, irgendwie ist die Maschine nach einer Weile kaputt installiert. Da irgendwo kaputt konfiguriert. Und da ist natürlich eine virtuelle Maschine schön. Schmeißt das Platten-Image weg, kopiert neues hin, weiter geht's. Kannst von vorne anfangen mit einer Konfiguriererei oder Verkonfiguriererei. Oder je nachdem, was die Leute brauchen für Netzwerkinstallationen, dann kriegen sie halt einen virtuellen Linux-PC, sollen sie ein bisschen mit Netzwerk rumspielen. Oder wenn es dann geht, was weiß ich, Web-Ausbildung, dann kriegen sie halt einen Webserver schnell drauf kopiert und können dann HTML irgendwas üben. Sehr viel einfacher als jetzt die echten PCs jedes Mal umzuinstallieren. Zwei Stunden Netzwerkausbildung, danach zwei Stunden HTML. Ja, ich installiere mal kurz die Rechner um. Das will man nicht. Jo, was wir bei uns am alten Lehrstuhl häufig gemacht haben, war Fehlerinjektionen, also Fehlertoleranzgeschichten. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch, könnte ich mir vorstellen, hat irgendwie so RAID-System zu Hause. Software-RAID oder Hardware-RAID, weiß ich nicht. Hat jemand von euch schon mal ausprobiert, ob das funktioniert? Ja, hat es funktioniert?
Linux hat irgendwie so die dämliche Angewohnheit, wenn es Fehler zu erkennen, einfach einmal zu würfeln und sich dann zu entscheiden, naja, die eine Platte hat recht und dann wird halt alles mit RAID, wenn mal Daten kaputt gegangen sind mit der Lösung von der einen Platte überwiegend. Wenn das die richtige Lösung war, ist es gut. Mhm. Wenn das aber die Platte war, die eine Hau hatte, ist es schlecht. Und das macht auch bei einem RAID 5, wo es erkennen könnte, wo der Fehler entstanden ist.
Genau, also das war jetzt mal so eine Idee von uns. Wir haben gedacht, das gucken wir uns mal an, ob so ein Linux-Software-RAID wirklich das tut, was es eigentlich verspricht zu tun. Natürlich die Frage, wie probiert man das? Man kann sich natürlich einen echten Rechner hinstellen und man hängt mal fünf Platten dran, kopiert da seine Software drauf und macht mit dem Ding rum und während es läuft, haut man mit dem Hämmerchen mal auf die Festplatte. Dann könnte man mal ausprobieren, ob das Software-RAID dann die Platte aussortiert und mit den vier anderen weiterläuft. Dann stellt man fest und tut nicht. Dann versucht man den Fehler zu verbessern und dann probiert man es nochmal und haut. Nee, ne? Das will man nicht. Könnte ein bisschen teuer sein auf die Dauer. Mit einer virtuellen Maschine ist es natürlich keinerlei Problem, mal schnell eine Platte kaputt zu machen. Irgendwie was falsch zu simulieren ist ja viel einfacher als richtig zu simulieren. Ne? Also, dass die mal verrückt spielt, kein Problem. Dann können wir mal gucken, ob dieses Software-RAID das tut, was es verspricht. Tut es nicht. Nicht immer. Meistens ja, aber nicht immer. Haben wir festgestellt.
Radioaktivität erzeugen ist ein echter Hardware-erstaunlich schwierig. Das hat Christian mal versucht.
Ja. Jo, noch ein Beispielchen. Ergonomie. Also ihr kennt alle irgendwelche kleinen Waschmaschinen, die haben irgendwie so ein kleines LCD-Display. Darauf Software zu entwickeln, ist ein bisschen mühsam. Ne? mache ich das? Ne? Ich könnte im Prinzip das LCD-Display mit dem kleinen Mikrocontroller irgendwie aus der Waschmaschine ausbauen, kann irgendwie mit Flash-Programmierer irgendwie ein neues Betriebssystem drauf kopieren, kann es in meiner Waschmaschine wieder einbauen und kann mal gucken, ob es funktioniert. Und das machen wir dann halt ein paar Mal hin und her, so lange, bis es tut. Das wäre, glaube ich, einfacher, wenn man dann eine virtuelle Maschine nimmt. Man baut sich eine virtuelle Waschmaschine. Man abstrahiert entsprechend, ne? Also die muss ich ja nicht wirklich waschen. Das kann man auch so tun, als wenn. Aber dann ist das natürlich mit der Softwareentwicklung um Klassen einfacher. Die wirbelt dann halt virtuell irgendwelche Wäsche durch die Gegend. Jo, vorhin kam irgendwie das Beispiel mit Sandbox. Man kann es auch umgekehrt machen. Honeypot, ich weiß nicht, ob den Namen irgendjemand kennt. So, Lehrstuhl 1, Leute, die da mal da waren, die wissen, was das ist. Honigtopf anlocken, soll heißen, man stellt eine Maschine ins Internet und macht die Scheunentore ganz weit auf und hofft, dass ganz viel Schadsoftware kommt. Ja, alle Viren, alle Würmer, alles, was es so an ekligen Zeugs gibt, alles zu mir. Warum? Na, Lehrstuhl 1 zum Beispiel, sie wollen mal untersuchen, was gibt es denn alles so in der freien Welt. Und das macht man nicht gerne mit einer echten Maschine, weil die ist natürlich dann irgendwie verseucht und wenn man dann den Inhalt rüber kopiert irgendwo anders hin, wer weiß, welchen Seuchen man sich dann weiter kopiert. Aber man kann natürlich das Ganze in einer virtuellen Maschine aufsaugen, Würmer, alles zu mir. Und dann kann man das virtuelle Platten-Image natürlich offline ganz gemütlich sich mal angucken. Jo, der letzte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, gibt noch viel mehr, passt beispielsweise zusammen, was ich vorhin erzählt habe, mit Red Hat und Turnhalle und ganz viele PCs zum Testen. Virtuelle Maschinen kann man natürlich auch virtuell steuern. Wenn da auf dem Bildschirm der Login-String kommt, dann kann ich ja virtuell mal Tasten tippen. Wenn da Passwort kommt, kann ich ja mal virtuell ein Passwort tippen lassen. Das kann man automatisieren. Man kann ja einen virtuellen Benutzer vor den virtuellen PC setzen. Und der kann ja interagieren mit dem virtuellen Bildschirm. Den Bildschirminhalt, den kenne ich ja, sonst könnte ich ihn ja virtuell nicht ausgeben. Die Tastendrücke oder was ein Tastendruck bewirkt, weiß ich auch. Dann kann ich das auch rückkoppeln. Das wäre natürlich so, sagen wir mal, für Red Hat und Co. eine nette Sache. Wir räumen die Turnhalle leer, hauen mal ein paar virtuelle Maschinen auf einen dicken Server. So, und der dicke Server, der soll dann einfach automatisiert mal verschiedenste virtuelle Hardware installieren mit irgendeinem, in diesem Fall dann Red Hat. Oder auch das, was ich anfangs erwähnt habe mit diesem Software Raid, mit dem virtuellen Hämmerchen auf die virtuelle Festplatte hauen. Das kann ich natürlich händisch selber machen, aber wie sich herausgestellt hat, das passiert ja nicht immer. Und ich möchte eventuell auch das wiederum nachvollziehbar machen. Dann muss ich natürlich sozusagen mit dem virtuellen Hämmerchen immer zum gleichen Zeitpunkt auf die Festplatte draufhauen. Und wenn es zu dem Zeitpunkt funktioniert hat, dann haue ich zu einem anderen Zeitpunkt virtuell mal drauf. Und das mache ich zu verschiedenen Zeitpunkten, um vielleicht den entscheidenden Zeitpunkt zu finden, wo das Software-Raid dann eben nicht klarkommt mit einem Fehler. Wie war das noch? Wenn er gerade bei der Recovery ist und dann noch irgendwie eine Fehlermeldung kriegt, dann steigt er nämlich beispielsweise aus. Das kann er dann. Jo, also da gibt es Motivationen ohne Ende. Und da ihr ja selber alle schon mal eine virtuelle Maschine benutzt habt, habt ihr auch selber, sage ich mal, eine Art von Motivation. Jo, jetzt gibt es verschiedene Arten von virtuellen Maschinen, werden wir noch sehen. Das Typische, was ihr wahrscheinlich alle kennt, ist so ein typischer virtueller PC. Ne? Weiß nicht, was benutzt ihr? VMware, QEMU, VirtualBox. Dann habe ich wahrscheinlich schon die meisten abgedeckt. KVM, okay, heißt anders, ist aber im Prinzip ein QEMU-Box. Ja, ja, nee, manchmal hat das was. Das Okay, die haben wir auch hier alle in der...
DOSBox hat ja auch noch, macht auch eine eigene Hardware,
oder? DOSBox ist, ja, da kommen wir im Prinzip auch drauf. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, kommt in der Vorlesung alles irgendwie mal dran. Ihr werdet lernen, wie die Dinge alle funktionieren. Gut, muss jetzt nicht notwendigerweise ein PC sein, kann im Prinzip natürlich auch ein virtueller Spark-Server oder sowas sein. Also von, ja?
Das wäre meine Frage gewesen, ob wir auch sowas wie Immunocom behandeln,
machen wir in der Das landet alles in der gleichen Schublade letztendlich. Also jetzt ein virtueller PC oder ein virtueller Spark-Server oder ein virtueller kleiner Mikrocontroller ist im Prinzip alles das Gleiche. Also von dem, wie wir es nachmachen werden. Was anderes ist ein virtuelles Betriebssystem. Da sieht es jetzt für die Applikation nur so aus, als hätten sie ein anderes Betriebssystem. Die Hardware allerdings, die drunter liegt, ist die gleiche. Also da gibt es auch Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr Wine zum Beispiel kennt. Der eine oder andere, ja, nickt. Also da gaukel ich dem laufenden Programm ein anderes Betriebssystem vor. Das läuft zwar eigentlich gar nicht, aber ich tue so, als ob. Und das reicht dann zum Beispiel zum Ausführen von Word, Excel und Co. Oder virtuelle Laufzeitumgebung. Ja, vielleicht brauche ich gar nicht so richtig Betriebssystem. Vielleicht brauche ich auch nur ein paar Libraries, damit mein Programm läuft. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Also da kann man so Abstufungen vornehmen. Man muss eventuell nicht die komplette Hardware nachmachen. Vielleicht reicht es auch, Teile vom Rechner nachzumachen. Jo, ich male es dann mal so hin. Das sind so die vier Varianten, die wir hier uns angucken wollen. Die erste Variante, das ist wahrscheinlich die kennt ihr. So, ihr habt irgendwie, sagen wir mal, hier unten drunter noch die echte Hardware, dann habt ihr hier ein Betriebssystem drauf und ihr startet, ja, nennt das Ding jetzt QEMU oder KVM oder VMware oder wie auch immer, letztendlich ein Programm, was auf dem normalen Betriebssystem läuft. Und das Programm, was ihr startet, ist dann ist sozusagen wieder die Hardware von dem, was drauf läuft. Also wenn ihr, sagen wir mal, ein QEMU, ein x86 QEMU startet, dann könnt ihr hier ein beliebiges x86 Betriebssystem wieder drauf installieren. Und in dem Betriebssystem, da laufen dann wieder, keine Ahnung, hier so ein Word und Excel und wie sie da heißen. Andere Variante kann sein, ja, ihr habt ein normales Betriebssystem, darauf startet ihr jetzt eine virtuelle Maschine, die allerdings jetzt nicht eine Hardware nachmacht, sondern einfach ein Gastbetriebssystem darstellt. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch User Mode Linux? Ja, ein paar kennen es. Das User Mode Linux, ich sag's mal so ganz grob, wir kommen noch genauer drauf, ist sozusagen die Portierung eines Linux-Kerns auf eine spezielle Hardware. Und die Hardware heißt in dem Falle Linux. Ja, dann benutze ich nicht echte Hardware-Timer, sondern ich verwende Timer vom Linux-Betriebssystem. Ja, und dann habe ich hier sozusagen das ist ein Linux, das ist ein Linux. Und dann kann ich da drauf Linux-Applikationen laufen lassen. Jetzt habe ich einen Linux-Rechner und mache damit mühsam einen Linux-Rechner nach. Wozu? Ja, macht durchaus Sinn. Muss bloß drauf kommen. Jemand eine Idee?
Max? Ja, man kann es zum einen halt irgendwie als so eine Containerlösung benutzen, weil dann innerhalb von dem Guest-Betriebssystem, man natürlich wieder neue Nutzerverwaltung und tatsächlich auch Root-Rechte vergeben kann, die man vielleicht nicht nach außen vergeben will. No. Oder man hat auch einfach vielleicht ein System, wo man halt nicht eine neue Linux-Kernel booten kann und der da läuft, ist halt irgendwie alt und neu und man hätte gern was Neues.
No, das kann ein alter Linux-Kern sein, neuer Linux-Kern. Ja?
Was leider tot ist, aber ja.
Das wäre das Gleiche, ja. Also gleiches Prinzip. Ja. Und natürlich die Applikationen, die hier drauf laufen, sind natürlich wieder so in einer Art Sandbox. Also die können jetzt normalerweise nicht zugreifen auf irgendwie Applikationen, die auf dem echten Betriebssystem sind. Und Sandboxing, na, dann kann ich zum Beispiel mal eine neue Webserver-Konfiguration ausprobieren, bevor ich die auf meinem echten Rechner, ne, weiß nicht so genau, bevor ich den echten Rechner kaputt mache, kann ich mal auf diesem schnell aufgesetzten mal austesten. Jo, das nächste, hier habe ich gesagt, haben wir als Beispiel einen Linux-Kern auf eine Linux-Hardware portiert. Da werden wir noch sehen, das funktioniert zwar, ist aber von der Performance her, nun ja. Das liegt im Wesentlichen daran, dass ein Linux-Betriebssystem eine schlechte Hardware ist. Das kann man anders machen, man kann sich ein anderes Betriebssystem definieren, was speziell darauf angepasst ist, dass man da drauf Betriebssysteme portieren kann. Das ist beispielsweise die Variante, die Xen macht. Die definieren sich ein Mini-Betriebssystem. Okay, das heißt dann nicht mehr Betriebssystem, sondern Hypervisor. Ist im Prinzip aber ein Betriebssystem. Ja, und da drauf läuft dann ein Linux, ein Windows, ein BSD, ein, naja, was man halt so braucht. Die allerdings dann angepasst sein müssen auf diese drunterliegende Hardware. Ja, du weißt wieder mehr, als du jetzt wissen sollst. Da kommen wir dann noch drauf. Jo, oder letzte Variante, die wir hier vorstellen wollen, V-Server. V-Server heißt, ich brauche in vielen Fällen, beispielsweise wenn ich Webserver vermieten will an Kunden, dann brauche ich normalerweise nicht eine virtuelle Maschine. Ich könnte zwar hier einen Hypervisor nehmen und jetzt n mal Linux drauf installieren und in jedem Linux läuft dann wieder ein Webserver, aber dann habe ich ja hier, wenn ich 100 Kunden habe, habe ich 100 Mal ein Linux laufen. Und jedes Linux braucht erstmal Speicher, ne? Und nicht so knapp. Egal, ob jetzt der Webserver in Action ist oder ob der eigentlich 90% des Tages Däumchen dreht, weil eh keiner was von ihm wissen will. Ein Linux-Kern an sich braucht schon mal massiv Speicher. Macht eigentlich nicht viel Sinn. Da gibt es dann die Idee, dann nennen wir auch ein Linux. Und ziehen dann nur sozusagen so virtuell Schotten ein, dass man sagt, naja, der Teil von Linux, der soll jetzt mit dem anderen Teil nicht reden dürfen. Ne? Weil den einen Teil, den vermiete ich an den einen Kunden und den zweiten Teil vermiete ich an den anderen Kunden. Dann sollen die sich nicht gegenseitig stören und auch nicht spionieren können und so. Aber im Prinzip, sie können alle Linux kriegen und auf ihrem Linux-Teil können sie dann halt, keine Ahnung, Webserver, SQL-Server, was man so braucht, installieren. Jo, das sollen mal so die grob die Bandbreite sein, die wir uns angucken. Noch ein paar Ausnahmen gibt es, aber die kommen dann später. Wie gesagt, wenn Fragen sind, Fragen. Jo, was sind jetzt Ziele von virtuellen Maschinen? Ihr habt vorhin die ganzen Motivationen gesehen. Zu jeder Motivation gehört im Prinzip so ein Set von Zielen, was ich gerne in meiner virtuellen Maschine sehen würde. Wir hatten vorhin Serverkonsolidierung, Lastverteilung, mehrere Betriebssysteme, Softwareentwicklung, Pünktchen. Die wollen alle, ne, Maschine muss Dampf machen. Die soll in vielen Fällen muss die nicht perfekt genau sein. Also beispielsweise so Zeitgeschichten, mir doch wurscht, Hauptsache schnell. Da muss jetzt die Geschwindigkeit der Festplatte und die Geschwindigkeit von der CPU vielleicht nicht in Relation exakt so sein wie auf dem echten PC. Das ist mir wurscht, Hauptsache schnell. Bei manchen anderen Einsatzzwecken ist das von der Performance vielleicht nicht so dramatisch. Beispielsweise hier, wenn ich alte Hardware nachmachen will. Alte Hardware, die war damals sowas von grottenlangsam. Wenn ich die heutzutage mit einem modernen PC simuliere, dann bin ich schneller, als ich damals war. Also performancemäßig müsste das reichen. Oder irgendeine humpelnde Buchhaltung, die braucht keine Performance, ne? Da reicht auch so ein, damals hat gereicht, irgendwie so ein echter IBM-PC mit 4,77 MHz. Jetzt haben wir Maschinen, die sind 1000 Mal schneller. Die Simulation, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Wenn ich neue Hardware testen will, okay, da hätte ich natürlich ganz gern die Performance, aber noch viel wichtiger ist mir wahrscheinlich, dass ich meine virtuelle Maschine auch wirklich als neu konfigurieren kann. Ne, die muss die neuen Features haben, sonst habe ich nichts davon. So ähnlich bei, sagen wir mal, Fehlerinjektionen. Ja, wenn ich jetzt gucken will, ob das Software-RAID funktioniert, dann hilft mir ein virtueller PC nichts, wenn ich nicht mindestens zwei Platten einbauen kann. Logisch. Oder am besten vielleicht auch fünf einbauen kann, damit ich auch so Software RAID 4, RAID 5 oder so Geschichten nachmachen kann. Ja, bei Softwareentwicklung eventuell, ich möchte das eben mal ausprobieren mit Red Hat Linux und mit SUSE Linux und was weiß ich. Dann möchte ich dann vielleicht, wenn ich diese Turnhalle mit PCs entrümpeln will, ja, dann muss ich einfach verschiedene PCs nachmachen können und nicht nur einen Standard-PC. Ja, in dem Falle fliegt dann zum Beispiel das ein oder andere virtuelle System weg, weil viele kann ich nicht richtig konfigurieren. Jo, Genauigkeit, manchmal kommt es mir auf Genauigkeit an, beispielsweise bei Fehlerinjektionen. Wenn ich dann ganz genau wissen will, warum das Software-RAID auf die Nase fällt, dann muss ich das schon zeitlich gesehen sehr genau nachmachen können, damit ich dann auch zeitlich gesehen genau weiß, ach, das war, er ist abgestürzt in dem Moment, wo er gerade, keine Ahnung, auf die Platte zugegriffen hat. Jo, okay, motiviert habe ich euch jetzt hoffentlich, beziehungsweise ihr wart schon motiviert, deshalb seid ihr hergekommen. Also virtuelle Maschinen, kann man sagen, ist ein ganz massives Forschungsgebiet zurzeit und auch ein ganz massives Einsatzgebiet inzwischen schon. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene virtuelle Maschinen, die man so kaufen kann, beziehungsweise sich auch kostenlos runterladen kann im Internet. Die wenigsten Leute wissen allerdings so wirklich den Unterschied zwischen den Dingern. Vielleicht weiß man noch, die eine ist schnell, die andere nicht so. Die eine kostet was, die nix. Okay, das weiß man. Aber wie das unter der Haube funktioniert und wie man die unter der Haube vielleicht bewerten muss, was jetzt hier so, sagen wir mal, Genauigkeit, Geschwindigkeit und so angeht, das ist den meisten Leuten nicht klar. Und gar nicht klar ist, wie man diese Performance aus den Dingern rauskitzelt. Ihr habt gesehen, Performance ist für die meisten Einsatzzwecke das A und O. Nur die Frage, wie kann ich jetzt ein PC wirklich so performant nachmachen, dass man hinterher auch brauchen kann. Ihr werdet noch sehen, das ist alles andere als trivial. Also, ich glaube, so die halbe Vorlesungszeit werden wir uns damit beschäftigen, Performance aus dem Ding rauszukitzeln. Jo, warum mache ich das Ganze? Ja, wir haben vor, also inzwischen ungefähr 11 Jahren angefangen mit dem sogenannten V-Maschinen-Projekt. Friedrich-Alexander-Universität und dann ein V wie virtuell. Ja, hat mich mal jemand aus den Fingern gesogen. V-Maschinen, das Projekt ist im Prinzip eine Standard-Wald- und Wiesen-PC-Simulation. Allerdings simulieren wir auch ARM-Prozessoren und Aufzüge aus dem blauen Hochhaus. Und also, das ist so ein, ich sage immer, das ist mehr so ein Baukastensystem für virtuelle Maschinen. Oder virtuelle Systeme ganz allgemein. Also beispielsweise kann man dann auch an den virtuellen PC ein virtuelles Aufzugssystem dran stöpseln und der virtuelle PC, der steuert dann, und dann sieht man halt da auf der Grafik irgendwelche Fahrstühle hoch und runter fahren und Türen aufgehen und wieder zu und so. Jo, damit das Projekt einigermaßen gelungen ist, gelingen konnte, haben wir uns natürlich angeguckt, was es sonst auf der großen weiten Welt gibt. QEMU, Box, Virtual PC, ne? Also die ganzen, die hier so vorhin schon aufgezählt worden sind. Ja, und wenn man das sich alles mal angeguckt hat und inzwischen weiß, wie es funktioniert, dann kann man sowas natürlich auch weitergehen. Jo, und da hoffe ich, könnt ihr was bei mitnehmen. Ihr solltet, so jedenfalls die Hoffnung, am Ende des Semesters in der Lage sein, einerseits zu sagen, wie so ein Ding funktioniert. Und nicht nur so grob, so, ja, ja, ich hole mir eine Instruktion, gucke mir sie an und führe sie aus. Ja, klar, sollte ihr wohl tun, aber das kann man auch besser machen. Ja, das kann man sehr viel schneller machen. ihr solltet in der Lage sein, ne, ihr kriegt hier erzählt, was für virtuelle Maschinen es alles gibt, welche Simulationsverfahren es alle gibt. Dann solltet ihr auch am Ende des Semesters in der Lage sein, wenn ihr mal so einen Einsatzzweck habt, euch die richtige rauszusuchen. Ob jetzt kommerziell oder GPL oder irgendwas, ist davon unabhängig. Hier für die Vorlesung rausgesucht habe ich nur die ganzen kostenlosen GPL-Geschichten, also wo man auch mal in die Sourcen reingucken kann, mit einer Ausnahme, VMware werden wir uns auch noch ein bisschen angucken. Einfach weil es der Marktführer schlechthin ist. Also alle, die professionell virtuelle Maschinen brauchen, die nehmen sich eigentlich VMware. War bisher so. Es wird immer ein bisschen mehr QEMU, KVM. Aber die Ideen, die hinter VMware stecken, die kann ich euch nicht exakt erzählen, weil man kann nicht reingucken. Und man lässt auch mich nicht reingucken. Aber man kann sich so, wenn man lange sich damit beschäftigt hat, so zwischen den Zeilen rauslesen, wie die das wohl gemacht haben. Zumindest so ungefähr. Jo, und ihr solltet am Ende des Semesters in der Lage sein, im Prinzip auch eine virtuelle Maschine selber zu basteln. Na, also wenn ihr dann, keine Ahnung, zu Siemens, Bosch, sonst wem geht, und ihr sollt da eine kleine Waschmaschine entwickeln, dass ihr euch dann vielleicht schnell mal einen kleinen Waschmaschinen-Simulator basteln könnt, um da einfach die Entwicklung ein bisschen zu vereinfachen. Jo, was braucht ihr? Wenn man eine virtuelle Maschine nachmacht, muss man eigentlich die echte Hardware kennen. Sonst hilft es einem nichts. Ne? Sonst weiß ich gar nicht, was ich da überhaupt nachmachen muss. Ja, wer von euch weiß dann, wie ein PC funktioniert? Naja, was passiert dann, wenn ich in Register 23 vom Keyboard-Controller eine 13 schreibe? Ne? Das muss man im Prinzip wissen, wenn man den PC entsprechend nachmachen will. Okay, wisst ihr nicht, weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber im Prinzip muss man es wissen. Ich habe es jetzt mal nicht fett gedruckt, insofern ist es ganz neckisch, wenn ihr Wissen habt. Ansonsten kann ich nur sagen, Literatur. Wenn ihr einen PC nachmachen wollt, dann lest ihr euch halt so einen Stapel Papier ungefähr durch, DIN A4, eng bedruckt. Dann wisst ihr, wie die Intel-CPU funktioniert. Wenn ihr dann noch eine Grafikkarte und noch eine Ethernet-Karte und noch eine Festplatte nachmachen wollt, dann wächst der Stapel noch ein bisschen. Also ich habe Doku bei mir im Büro, das sind so grob 3 laufende Meter DIN A4 Infos. Nur für den PC. Und im Prinzip muss man jedes Wort, was da drin steht, umsetzen, 1 zu 1. Ja. Ihr könnt darauf wetten, wenn irgendein Bit falsch ist, ein einzelnes von wie vielen Milliarden Bits im Rechner, ihr könnt euch sicher sein, dass es eine Software gibt, die dann nicht mehr läuft. Spätestens wenn ihr anfangt und versucht, irgendwie so aus alten Zeiten MS-DOS, DR-DOS, Borland, irgendwie so ein altes Zeugs laufen zu lassen, die haben alle irgendwelche Spezialitäten. Und die wollen dann auch das Overflow-Flag richtig gesetzt haben bei der Unverknüpfung. Da steht zwar ein Manual drin, nicht definiert. Das war den Programmierern damals aber wurscht. Das Programm hat so funktioniert, also soll es natürlich in der virtuellen Maschine auch so funktionieren. Auch wenn im Handbuch drin steht, Finger weg von diesem Bit. Aber natürlich steht in dem Bit eine 0 oder eine 1. Die Intel-Leute sagen nicht, ob eine 0 oder eine 1 drin steht, aber es steht natürlich entweder eine 0 oder eine 1 drin. Und es gibt Software, könnt ihr euch darauf verlassen, die sehen will, dass die richtige 0 und die richtige 1 da drin steht. Und mindestens dann wird es mühsam, ne? Also da reichen jetzt Hardware-Kenntnisse, ne? Hardware-Kenntnisse im Sinne von, ich schaue mal ins Handbuch, selbst die reichen nicht mehr. Was macht man dann? Genau. Ja, und dann schaut man an und sieht, ach, da steht eine 0 drin. Okay. Dann gibt man halt in dieses Bit eine 0 und wenn jemand das Bit liest, dann gibt man ihm eine 0 zurück. dann ist die Software glücklich und zufrieden und läuft. Dann startet man die nächste und die hängt sich weg.
Hä? Komisch.
Dann guckt man nochmal rein. Ja, nee, der erwartet eine 1. Hm. Manchmal 0 und manchmal 1. Ja, so ein Ding hatten wir. Gab es nämlich beispielsweise früher bei den Festplatten, wenn sie sich drehen, die haben so ein Indexloch. Und das Indexloch gibt einmal pro Umdrehung einen Impuls. Das war damals gedacht, so nach dem Motto, ich kann ja mal gucken, ob die Festplatte sich auch dreht. Fehlertoleranz. Ja, und dieses Indexloch macht 0,1, 0,1, 0,1. Muss aber bitte auch mit der richtigen Frequenz kommen. Sonst ist die Software beleidigt und sagt, die Platte ist kaputt. In der heutigen Doku steht aber drin, Finger weg von diesem Bit. Weil dieses von Indexloch gibt es bei den modernen Platten schon seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Aber natürlich von vor 20 Jahren, die Software möchte dieses Bit alternierend sehen, sonst läuft es nicht. Also so viel zum Thema Hardware-Kenntnisse, da kann man sich zum Teil die Zähne dran ausbeißen. Gut, das nächste, was ihr eigentlich braucht, sind Assembler-Kenntnisse. Wer hat dann schon mal Assembler gehackt? Ja, zögerliches, ja. Außerhalb von GAA. Okay, ja, erstaunlich viele. Das waren die letzten Jahre meistens weniger. Warum muss man das eigentlich wissen? Naja, von der Idee her macht eine virtuelle Maschine halt nichts anderes als eine echte CPU. Man holt sich aus dem Speicher eine Handvoll Bits, guckt sich mit scharfem Auge diese Bits an, guckt, was sollen diese Bits mir sagen. Ach, das ist eine Addition. Okay, dann mache ich mal die Addition. Dann hole ich mir die nächsten Bits aus dem Speicher. Ach, das ist eine Move-Instruktion. Fehlt aber noch ein Parameter. Also nochmal in den Speicher lang, Parameter holen. Ja, und das ist im Prinzip das, was man mal so hingeschrieben hat als Assembler-Programmierer. So Addition, Move-Instruktion oder Load-Store. Wenn man das als Assembler-Programmierer mal gemacht hat, dann weiß man im Prinzip auch, was die virtuelle Maschine ausführen können muss. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es nicht jeder weiß, zumindest nicht jeder so perfekt weiß, wie man so eine virtuelle Maschine braucht. Dementsprechend werden wir hier so ein bisschen Crashkurs machen, was Hardware angeht. Wir werden ein bisschen Crashkurs machen, was Assembler-Programmierung angeht. Das ist jetzt dann Übungsteil. Jo, ihr sollt letztendlich als Übungsaufgaben eine virtuelle Maschine selber programmieren. Selber programmieren heißt, man muss programmieren können. Was programmiert ihr so? Eine Hälfte der Mannschaft sagt gewöhnlicherweise Java. Du hast ja Java Virtual Machine vorhin gesagt. Nein?
Das habe ich gesagt.
Aber programmierst du es nicht? Okay. Ich hoffe mal drauf, dass alle irgendwie in der Lage sind, C oder C++ zu programmieren. Ja, ja, okay. Also Java müsstet ihr können, ne? Grundausbildung sozusagen. Aber in Java eine Virtual Machine zu schreiben, das könnt ihr knicken. Also Java ist zwar ganz nett, so als Ausbildungssprache und vielleicht auch im Betrieb, weil schön portabel, ne? Wie du vorhin gesagt hast. Deshalb ist es ganz nett. Aber für Performance-Geschichten, ja, ne? Wisst ihr, das ist nicht so ein Ausbild an Geschwindigkeit. Aber hilft natürlich, wer Java programmieren kann, der weiß zumindest schon mal, was ein Plus-Plus heißt und wie man im Prinzip Funktionen hinschreibt und so. Also brauchen tun wir hier im Wesentlichen C. Selbst C++ ist schon zu abgehoben. Da weiß ich zum Teil nicht, was unter der Haube passiert. Und wenn ich nicht genau weiß, was unter der Haube passiert, dann dauert das vielleicht länger, als ich eigentlich vermute. Von daher, also alles, was wir bisher programmiert haben und genauso QEMU, Box und Co., die sind weitestgehend in C geschrieben, zum Teil C++. Jo, was ich von euch erwarte, das auf jeden Fall ist Motivation und Einsatz. Ne, dass ihr hier einfach mitmacht. Und normalerweise sage ich dann immer, wer hier in der Vorlesung Übung mitgemacht hat, der schafft dann normalerweise auch die Prüfung ohne Probleme. So, Prüfung, ein bisschen was. Hatte ich neulich gerade einen, der hatte sich angemeldet zur Prüfung, hat sich dann, ich glaube, 5 Tage vorher wieder abgemeldet, hat gemeint, oh, das schaffe ich nicht so schnell, alles auswendig zu lernen. Dann habe ich nur gesagt, vergiss das mit dem Auswendiglernen. Ich frage nichts ab, was man auswendig lernen müsste. Ich möchte, dass ihr versteht, wie eine virtuelle Maschine funktioniert. Ich möchte wissen, oder sehen in der Prüfung, dass ihr kapiert habt, wo ist eigentlich das Problem, da Performance rauszuholen. Ich möchte sehen, dass ihr wirklich verstanden habt, wo ist der Unterschied zwischen virtueller Maschine A und virtueller Maschine B. Und wenn ihr das hier in der Vorlesung kapiert habt, dann schmeißt ihr die Unterlagen in die Ecke und kommt in die Prüfung. Jo, zur Prüfung ansonsten, die letzten Jahre habe ich es immer mit dem Rainer Müller zusammen gemacht. Der hat auch die letzten Jahre hier die Übungen und die erweiterten Übungen geleitet. Der ist jetzt allerdings beschäftigt mit allem möglichen anderen Zeugs. Dementsprechend mache ich dieses Jahr alles. Und jetzt habe ich noch keinen Beisitzer. Den muss ich mir dann noch ausgucken. Ich sage aber mal, wenn ihr euch anmeldet für eine virtuelle Maschinenprüfung, könnt im Wesentlichen ihr euch den Termin aussuchen. Also ich kenne ja viele andere Profs, die sagen, Prüfung ist am 13.07. Punkt. Und dann von 8 Uhr morgens, 8.30 Uhr, 9 Uhr, 9.30 Uhr und du kriegst den Termin und du den und du den. Also meistens könnt ihr es bei mir euch komplett frei aussuchen. Ne? Könnt ihr euch das passend hinschieben, wenn ihr dann keine Ahnung wann noch andere Prüfungen habt, dann schiebt ihr halt virtuelle Maschinen davor oder dahinter. Kein Problem, das Einzige, naja, ich darf nicht im Urlaub sein. Aber ich habe nicht viel Urlaub, leider. Und das Zweite, ich muss einen Beisitzer finden, aber wir haben einen Lehrstuhl mit, ich weiß gar nicht, fast 30 Leuten, also da findet sich normalerweise immer einer. Jo, dazu Fragen, so was hier vorkommt, wie die Prüfung aussieht, was ihr machen müsst, was ihr dürft, was ihr sollt, was ihr könnt. Okay. Jo, dann fange ich auch schon mal mit der eigentlichen Vorlesung an. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also die einfachste, naja, so einfach ist es nicht, aber von der Idee her, die einfachste Art, eine virtuelle Maschine zu bauen, ist die Emulation. Was heißt Emulation? Ja, Emulation wird in der Computertechnik das funktionelle, Betonung funktionell, Nachbilden eines Systems durch ein anderes bezeichnet. Also die Funktion ist die gleiche. Die nicht funktionalen Eigenschaften, also so Geschichten, Timing, Stromverbrauch, die kehren wir unter den Teppich. Wenn das nachgebildete System die gleichen Daten kriegt wie das echte, führt die gleichen Programme aus und dann, so eben die Hoffnung, kommen die gleichen Ergebnisse davon. Die Frage ist, wie kriegt man sowas hin? Ja, also, das soll auf jeden Fall mal die Variante sein. Also ich habe eine echte Hardware, keine Ahnung, hier mein Laptop, läuft ein Linux drauf. Soll heißen, ich möchte ein Linux-Programm schreiben, was in der Lage ist, Hardware nachzumachen, die ich mir sozusagen frei definiere. Das kann eine existierende Hardware sein, wo ich auch die passende Doku habe. Kann aber auch eine komplett eigen definierte Hardware sein, im Sinne von Java Virtual Machine. Kann auch sein, dass ich mir neue Hardware ausgedacht habe, für die ich was programmieren will. Also irgendeine Art von Hardware. Und darin möchte ich dann booten, ein Betriebssystem, und darauf dann entsprechend die Programme laufen. Das Ganze soll... Ja, also hier ist das so eingekästelt. Das ganze Kästchen hier ist praktisch dann ein, aus Sicht des Linux-Betriebssystems hier, ist das eine Anwendung. Eine Wald- und Wiesen-Anwendung, genauso wie eine nebenläufige, keine Ahnung, Textverarbeitung. Also, ganz normales, in den meisten Fällen C-Programm. Das T-Programm kompiliere ich, habe ein ausführbares Programm, das starte ich und dann sieht es so aus, als hätte ich einen PC gestartet oder eine andere Hardware. So, das, was hier hellgrün ist, das ist das, was ich selber neu machen muss. Das Schöne ist, das muss ich ja, also ich muss nur den Teil in der Mitte neu machen. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, einen PC nachmache und ich mache ihn richtig nach, dann kann ich ein ganz normales Standard Linux Betriebssystem oder Standard Windows oder Standard, was weiß ich, BSD, kann ich drauf starten. Ich muss an dem BSD, an dem Linux und so nicht rumfummeln. Das sollte identisch sein zu dem Original Linux, BSD oder so, was ich sonst auch verwende. Und genauso natürlich die Anwendung, nichts dran ändern. Jo, nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Mikro-PC, sage ich mal. Ich habe eine CPU, die ist verbunden über einen Bus mit Speicher, BIOS, Plattencontroller und einem seriellen Terminal. Und das serielle Terminal, okay, das ist noch mit einem Interrupt mit der CPU verbunden, so wenn der Benutzer eine Taste tippt, dass die CPU dann Schubs kriegt, dass ein Tastendruck angekommen ist. Nehmen wir mal das als simpelste Variante von einem Hardware-PC oder sowas. Wobei jetzt ein anderer Rechner auch nicht viel anders aussieht. Wie könnte man so ein sinnvollerweise nachmachen? Hat irgendjemand eine Idee? Was macht so ein PC oder so ein im Prinzip irgendein Rechner? Ja, die CPU holt sich Instruktionen aus dem Speicher. Also irgendwie muss der CPU-Simulationsteil, der muss sich irgendwie von da bzw. da Daten holen können. Mit so einer Art Load-Funktion oder so. Muss ich die angucken, die Bits, die Bytes, die er von da sich geholt hat. Je nachdem, was das für eine Instruktion gewesen sein soll, muss er entweder ja, zum Beispiel in den Speicher wieder was schreiben können, eine Art Store-Funktion oder Store-Methode. Er muss vielleicht hier was reinschreiben können in die Register, die virtuellen Register vom Controller, von der Platte, entsprechend serielles Terminal und so weiter. Ja, wie macht man sowas am dümmsten? Das eine, was man sich überlegen kann, ist, ja, so ein echter Rechner läuft ja mit so einer Art Takt. Okay, das ist jetzt vage ausgedrückt. Das sollte auch extrem vage sein, weil moderne PCs oder so, die laufen nicht mit einem Takt, sondern da gibt es ganze Taktbäume, sogenannte. Und ja, es gibt vielleicht irgendwo einen Quarz, der einen Takt erzeugt. Aber jede Komponente vervielfacht sich den Takt zum Teil oder teilt sich den Takt noch wieder runter. Soll heißen, der Takt, mit dem die CPU läuft, ist nicht notwendigerweise der Takt, mit dem, was weiß ich, die Festplatte läuft. Also die haben eigentlich alle unterschiedliche Takte. Aber das ist jetzt das Schöne. Wir haben ja gesagt, wir machen erstmal die funktionale Eigenschaft nach. Dann ist uns die Taktfrequenz wurscht. Also Taktfrequenz, die ignorieren wir mal. Und dass jetzt unterschiedliche Teile des Rechners unterschiedliche Takte haben, das ignorieren wir. Ja, können wir das so einfach ignorieren? Ja. Ja, hast du recht. Also wenn ihr euch diesen Stapel Papier mal durchliest, von CPU, Platte, Netzwerkkarte, Grafikkarte und so weiter, könnt ihr mal suchen, was da über Zeit ausgesagt wird. Ihr werdet nichts finden. Mit Ausnahme von, ich sag mal, drei DIN A4 Seiten, da steht ein bisschen was drauf. Bei Intel, AMD, Xyrix und wie sie alle heißen, steht sozusagen als allererste Zeile drin, man darf sich nicht auf irgendwelche Zeiten verlassen. Sie verkaufen zwar immer und machen ja Werbung damit, dass sie den schnellsten Prozessor oder sonst was haben. Wenn man in die Doku reinguckt, steht als erstes drin, wir garantieren keinerlei Zeiten. Passt nicht ganz zusammen, ich weiß. Okay, das muss man die Marketing-Fuzis fragen, wie sie das gemeint haben. aber es stehen keinerlei Zeiten drin seit 386. Beim 386er, da stand noch drin, die Addition dauert 5 Takte, die Subtraktion auch, eine Move-Instruktion 24, wenn er auf den Speicher zugreift, 13 sonst und so weiter. Ab dann steht nichts mehr drin, oder umgekehrt, es steht explizit drin, dass Sie nichts reinschreiben. Wie schaut es aus bei Netzwerkkarten? Steht da was drin? Auch nichts. Na gut, steht irgendwie drin, das ist eine Gigabit-Karte. Ja, also insofern die Bits, die auf die Leitung rausgehen, die werden im Gigabit-Takt verschickt bzw. empfangen, das ja. Wie lange es jetzt allerdings wirklich dauert, um so und so viel Byte aus dem Speicher aufs Netzwerk rauszupusten und umgekehrt, keine Aussage. Macht auch Sinn, weil man kann natürlich Daten nur rausschicken, wenn beispielsweise das Medium extern auch frei ist. Also bei WLAN kann es irgendwelche Kollisionen geben. Bei hier so Twisted Pair Ethernet oder so, da muss auch letztendlich der Empfänger sagen, naja, du kannst mir was schicken. Und woher soll meine Netzwerkkarte wissen, ob der Entfernte was empfangen kann? Weiß er nicht. Insofern kann man natürlich auch keine Zeiten angeben, wann was verschickt wird. Grafikkarte, da steht drin, naja, das ist geeignet für einen so und so viel Frequenzmonitor, ja. Wie schnell allerdings die Grafikkarte irgendwelche Dreiecke rendert oder so, keine Aussage.
Da kommt das Spiel mit so oder wird natürlich Stand, oder?
Nee, Angaben, ich, meistens gar nichts. Also da wirst du eigentlich nichts finden. Das Einzige, wo man noch was findet, logischerweise was findet, sind die Timer-Bausteine. Ja, logisch, wenn ein Timer-Baustein nicht zeitprogrammierbar ist, dann brauche ich keinen Timer-Baustein. Ja, da steht schon drin, wenn du da eine 13 reinschreibst, dann generiert er nach 13 mal 593 Takten ein Interrupt oder so. Das steht einmal bei den Timer-Bausteinen, da gibt es 2 Stück in dem normalen PC. Und es steht bei der Realtime-Clock, macht Sinn, ne? Da steht natürlich, oder ja, da steht wiederum auch nicht direkt dabei, aber da kann man natürlich davon ausgehen, dass die Sekunden in einem Sekundentakt hochzählen und entsprechend die Minuten und Stunden und so weiter. Das sind diese 2 Punkte, da gibt es mal was. Sonst X. Und insofern ist natürlich jedes Programm, was funktional richtig ist, ist timingmäßig erlaubt. Jetzt hast du gesagt, ja, aber nicht jede Software kommt mit allem klar. Da hast du definitiv recht. Beispielsweise läuft unter V-Machine GNOME nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir versucht haben zu debuggen, um rauszukriegen, warum dieses blöde GNOME abstürzt. Bis wir nach stundenlangem Suchen rausgekriegt haben, naja, das ist stürzt nicht ab, weil die Hardware kaputt ist oder falsch simuliert wird, das stürzt ab, weil die Hardware nicht schnell genug ist. Beim Booten, also wenn ich irgendwie das GNOME starte, dann startet dieser GNOME Window Manager der Reihe nach die Applets und die Applets müssen sich irgendwie bei dem Window Manager wieder anmelden, so nach dem Motto, ich habe mich initialisiert, ich laufe jetzt. Wenn sie das aber innerhalb von 5 Sekunden, glaube ich, nicht tun, dann ist GNOME der Meinung, das Applet funktioniert nicht, abschießen. Natürlich ein bisschen doof, wenn jetzt der Window Manager 20 Applets startet, die alle nicht schnell genug in den Pushen kommen und er die alle 20 wieder abschießt, dann hat man einen schönen weißen Bildschirm. Das hilft einem nichts, ne? Und nun, was ist jetzt falsch? Jetzt V-Machine falsch, GNOME falsch, Hardware falsch. Ja. Ja. Ist halt manchmal ein bisschen blöd, wenn man sich dann eingeloggt hat und unten die Uhrzeit stimmt nicht mehr, die eingeblendet ist auf dem virtuellen Bildschirm. Ne? Ja, haben wir dann ein bisschen drüber diskutiert, bis ich dann irgendwann gefunden habe, dass mein alter PC, den ich zu Hause habe, auch kein Gnome starten kann. Da stirbt das Gnome mit genau den gleichen Effekten. Ne? Also der, das ist so ein 233 MHz PC, den ich noch zu Hause habe. Richtig altes Ding. Nein, Gnome läuft nicht drauf. Dementsprechend läuft es auch auf virtuellen Maschinen nicht notwendigerweise richtig. Jo, also soweit zum Thema Takt und Zeit. Erst einmal, es gibt nachher noch ein richtiges Zeitkapitel in der Vorlesung, dann werden wir uns das genauer überlegen, was machen wir denn jetzt? Eine Idee, so Zeit schneller, langsamer laufen lassen, ist eine Methode. Aber ja, wenn man sich bedenkt, denn dass unten ja meistens die Uhrzeit eingeblendet ist, ist das vielleicht auch nicht das, was man so wirklich will. Aber da gibt es ein paar Ideen, die wir dann auch zum Beispiel in V-Maschinen eingebaut haben. Jo, jetzt hier weiter. Also die Idee ist, wir nehmen uns einen Takt und da ja in den ganzen Manuals nicht drinsteht, wie schnell der Takt ist, beziehungsweise ist nicht ausgesagt, dass mit einem Takt auch eine Instruktion ausgeführt wird oder vielleicht sind es auch vier oder vielleicht auch nur eine Instruktion halb ausgeführt, steht alles nicht drin. Also kann man es im Prinzip so machen, wie wir lustig sind. Jo, und was machen wir jetzt in einem Takt? Jo, den Takt geben wir einfach an unsere Komponenten. Jo, also die CPU soll einen Schritt machen. Und ich habe jetzt hier schon explizit gesagt, das ist jetzt kein Takt in dem Sinne, sondern ne, so ein Schritt. Das kann so eine Art Takt sein. Die Serielle muss dann immer mal wieder Zustandswechsel machen. Festplatte soll mal immer wieder einen Zustandswechsel machen. Bei der Simulation, ja, das könnte man sich hier bei der Festplatte denken. Also von der Idee her, sie soll mit jedem Takt einfach die Scheibe ein Stückchen drehen. Ne? Eine Idee. Oder serielle, was kann die mit jedem Schritt machen? Ein Bit rausschieben oder ein Bit empfangen. Oder wenn man es nicht so genau haben will, kann sie mit einem Takt auch, sagen wir mal, ein ganzes Byte verschicken und entsprechend empfangen. Jo, die habe ich mal auskommentiert. Was soll ein BIOS oder ein ROM machen? Das soll hoffentlich seinen Zustand nicht ändern. Ne? Also die Funktion in dem Sinne gibt es nicht. Bei RAM entsprechend. Das soll hoffentlich ohne Einfluss von außen auch keine Änderungen vornehmen. Ja, und der Bus leitet nur unsere Anfragen von der CPU an den RAM-Baustein und so hin und zurück. Also der selber macht eigentlich auch nichts. Insofern habe ich die dann mal auskommentiert. Jo, also das ist so die Grundidee. Es gibt diese Hauptsimulationsschleife. Die ist jetzt unendlich lang. Ne? Eine Vorschleife, die einfach unendlich lang läuft. Ja, jetzt haben wir ein Programm, was nie terminiert. Soll das so sein? Macht das Sinn? Naja, so ein QEMU oder VMware oder wie sie alle heißen, die terminieren ja doch irgendwie mal.
Hoffentlich nicht nach einer festgelegten Anzahl von Emulationsschritten, sondern halt entweder, wenn von außen gesagt wird, dass sich das System beenden soll, oder wenn das Betriebssystem in der virtuellen Maschine auf einem mehr oder weniger obskuren Wege dem emulierten PC mitteilt, dass er runtergefahren werden soll.
Genau. Also hier die Uhr an sich, die wird in einem echten System auch nicht aufhören zu schlagen. Es sei denn, vielleicht, was weiß ich, dem PC geht der Strom aus oder so. Das ist jetzt hier mal noch nicht drin. Also von der Idee her, erst einmal, die Hardware existiert ja. Und weil sie dauerhaft existiert, muss man sie eigentlich auch dauerhaft simulieren. Dass man die Simulation jetzt irgendwo unterbricht, weil man den Rechner jetzt gerade nicht mehr braucht, ist eine andere Geschichte. Aber an sich läuft die Maschine, oder existiert die echte Hardware ewig. Also muss man sie eigentlich auch ewig simulieren. Einfachste Variante. So, und jetzt können wir uns die einzelnen Step-Funktionen mal angucken. Was muss jetzt beispielsweise eine CPU dann tun, um ihren Zustand mit jedem Schritt sozusagen zu aktualisieren? Ja, da gibt es erstmal drei Unterscheidungen, so standardmäßig. Das Einfachste ist ja, wenn kein Strom da, dann nichts. Ne? Trivial. Ansonsten, wenn von extern ein Interrupt signalisiert wird und das Interrupt Enable Flag auf 1 gesetzt ist, dann soll er irgendwie die Interrupt-Behandlung machen. Und nur wenn Strom da und kein Interrupt da, dann soll er eine Instruktion ausführen. Einfachste Variante. Jo, wie schaut das aus? Instruktionen ausführen, jetzt nur so ganz grob, dass ihr erstmal eine Idee habt, wie das Ganze funktionieren könnte. Wir werden das alles noch ein paar klein zerdröseln, wie man es wirklich macht, wie man es schnell macht, wie man es einigermaßen einfach hinschreibt. Hier jetzt erstmal nur so die Idee, wie könnte es gehen. Also als erstes, also ich möchte jetzt genau eine Instruktion ausführen. Ja, da muss ich erstmal wissen, welche Instruktion, wo kriege ich die her? Naja, ich kenne den Instruction Pointer, der muss irgendwie definiert sein. Das ist die Adresse der nächsten auszuführenden Instruktion. Soweit sind eure Assembler-Kenntnisse hoffentlich noch da. Grundlagenrechner-Architektur oder so. Also ich nehme den Instruction Pointer und von der Adresse hole ich mir ein Byte zum Beispiel. Ne, kleinen Mikrocontroller, nichts Großes im Moment erst einmal. Ja, und das weise ich meiner Instruction-Variablen zu. Jetzt sind die 8 Bit, die in dieser Inst-Variable drinstehen. Ja, irgendein Code von einer auszuführenden Instruktion. Und Instruction Pointer wird gleichzeitig erhöht, weil jetzt er soll ja auf die nächste auszuführende Instruktion wieder zeigen. Also muss ich den an der Stelle erhöhen. Ja, dann gucke ich mir dieses Bitmuster an, was ich da geholt habe. Und je nachdem, ob es eine Addition ist, ein Out-Befehl, ein Jump-Befehl, ein springe ich an unterschiedliche Stellen in meinem Programm. So, und jetzt simuliere ich den Effekt von den entsprechenden Instruktionen. Sagen wir mal, wenn es eine Addition ist, also eine Addition einer Konstanten mit, in diesem Fall einem Akku, ja, dann muss ich mir die Konstante noch holen. Also hole ich mir mit dem Instruction Pointer, lade von da die Konstante, Instruction Pointer wieder erhöhen, die Konstante addiere ich zum Akku und die Addition ist fertig. Wenn es ein Out-Befehl ist, na, dann brauche ich noch die Adresse, an welche Adresse ich einen Byte ausgeben soll. Also hole ich mir wieder aus dem Speicher einen Byte, Instruction Pointer erhöhen und ich schreibe jetzt in den Port meinen Wert. Oder wenn es ein Sprungbefehl ist, na, dann muss ich die Adresse, wo ich hinspringen will, die muss ich mir holen in meinen Instruction Pointer und bin dann fertig. Grob. So könnte es aussehen. Ja, was habt ihr so als Idee? Wie lang wäre, sagen wir mal, von einem typischen x86 diese Datei, diese Funktion?
Also wäre gigantisch, weil das ist ja mit zum Beispiel die ganzen Vektoroperationen und alles, das dürfte mal für sagen wir mal, eine Arbeitsstelle mal irgendwie Sicht, wie viel es da gibt und dann gibt es ja so eine Internetseite bei Intel, wo sie dann eine Hälfte dann explizite Befehle zu suchen.
Also hier könnte man davon ausgehen, es wäre eine Switch-Anweisung mit Größenordnung 1-2000 Cases. Kommt jetzt darauf an, ob man mit MMX und ohne SSE oder mit SSE 4, aber nicht SSE 5. Und, ne? Also kommt darauf an, welche CPU ihr habt, aber so Größenordnung definitiv ein paar hundert. Und das gilt eigentlich schon für den kleinsten 8-Bit-Mikrocontroller. 8-Bit-Mikrocontroller heißt, er holt sich 8-Bit große Instruktionen. Ja, 2 hoch 8 sind 256 Möglichkeiten für Befehle. Ne? Also selbst bei einem kleinen 8-Bit-Mikrocontroller stehen hier 256 Cases untereinander. Und ihr könnt euch natürlich sicher sein, wenn ihr einen einzigen Fall falsch habt, dann funktioniert euer Programm nicht richtig. Das ist das eine. Und das zweite ist, okay, ich habe das jetzt hier mal so hingeschrieben für eine Addition. Naja, hol dir mal den Parameter und dann addierst du. Schön. In der Praxis sieht das aber definitiv länger aus, weil ich normalerweise nicht nur das Additionsergebnis habe, sondern ich habe die sogenannten Flags noch, die ich berechnen muss. Carry Flag, Overflow Flag, Half Carry Flag, Negative Flag, was haben wir noch? Parity Flag, einen habe ich noch vergessen. Also jedenfalls in der Intel-Welt sind 6 verschiedene Flags, die irgendwie noch das Ergebnis klassifizieren im Sinne von, ja, ist jetzt bei der Addition ein Überlauf passiert, ist die Zahl, die da rauskommt, negativ, also Zero Flag habe ich vergessen, genau, ist bei der Addition was rausgekommen, was gleich 0 ist und so weiter und so weiter. Die Definition von diesem Flex, die ist zum Teil nicht ganz trivial, also bei Überlauf, ja, das wisst ja im Prinzip jeder, weiß im Prinzip jeder, wie man das berechnen könnte. In Hardware auch trivial, in Software nicht ganz so. Ne? Könnt ihr euch überlegen, ja, wenn ihr natürlich, also sagen wir mal, hier sind es 2 8-Bit-Zahlen, ja, was macht man bei der Simulation? Ich nehme einfach 2 16-Bit-Zahlen, addiere sie auf und wenn das 8. Bit gesetzt ist, dann habe ich einen Überlauf gehabt. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2 64-Bit-Zahlen addieren muss, dann habe ich in C keinen 128-Bit-Datentyp mehr. Das heißt, ich kann mir dieses Überlaufbit gar nicht speichern. Das muss ich irgendwie anders rausfinden. Und so ähnlich gilt das fürs Overflow-Flag. Die sind dann gar nicht mehr so einfach zu berechnen. Jo, das nächste, was man wissen muss, hier das Load. Das klingt jetzt erstmal einfach. Hol dir mal ein Byte aus dem Speicher. Ob das jetzt ROM oder RAM ist, das entscheidet letztendlich hier die Adresse. Aber das Laden beinhaltet natürlich auch noch, jedenfalls bei besseren CPUs, noch eine ganze Menge. Beispielsweise muss ich erstmal überprüfen, ob das Segment, auf das ich zugreife, definiert ist. Ob das Segment die richtige Größe hat, also groß genug ist. Wenn das alles passt, dann kann ich die Basisadresse vom Segment zu meiner Adresse dazu addieren und habe eine neue Adresse. Die stecke ich dann in die MMU rein. Die MMU muss dann noch umrechnen, virtuelle Adresse nach physikalischer Adresse, muss in irgendwelchen Tabellen gucken. Also könnt ihr euch auch vorstellen, hier bei dem Load, das ist so trivial nicht. Das sieht erstmal so einfach aus. Naja, guckt doch in einem Array nach, was da drin steht. Nee, nicht ganz so einfach. Ja, gilt natürlich für Store im Prinzip genauso, nur rückwärts. Da muss man auch noch aufpassen, ob auf die Seite im Speicher man überhaupt schreiben darf, zum Beispiel. Oder vielleicht ist die auch als Read-Only markiert in der MMU, dann darf ich da gar nicht schreiben. Jetzt kann es mir natürlich immer passieren, das kann mir passieren hier oben bei dem Load, bei dem ersten oder hier unten irgendwann, dass so ein Load jetzt auch in die Hose geht. Die MMU sagt, du nicht. Sprich, dann muss ich an der Stelle jetzt wiederum abbrechen können. Ich darf den Rest nicht mehr weitermachen. Wenn ich jetzt aber hier unten abbreche, dann habe ich ja den Instruction Pointer oben schon geändert. Dann kriege ich jetzt, sagen wir mal, einen Segmentation Fault und kriege beim Segmentation Fault eine Adresse gesagt, aber das ist die falsche. Ich muss ja praktisch den alten Instruction Pointer noch aufbewahren, damit ich den für Debugging-Zwecke noch habe. Ne? Also das, was ihr hier seht, ist ja ein netter Eindruck, wie man es machen kann. In der Praxis ist es noch viel, viel komplizierter. Jo, ansonsten, was gibt es noch? Ja, wenn die CPU-Interrupt-Ausführung anstoßen soll, ja, dann sagt sie erstmal, dass sie jetzt den Interrupt sozusagen den Anliegen im Interrupt bearbeitet, da liegt jetzt keiner mehr an. Und was eine normale CPU dann macht, ist, sie legt auf den Stack ihren Instruction Pointer und also mindestens mal das Interrupt Enable Flag. Also hier im Beispiel landet es im Speicher, kann auch irgendwie ein Schattenregister sein, ist egal, aber es muss irgendwie abgespeichert werden Ja, und dann ist das Interrupt Enable Flag 0 und der Instruction Pointer wird irgendwie geladen aus der Interrupt-Vektor-Tabelle. Ja, die liegt normalerweise an irgendeiner Adresse. Muss man halt reingucken. Ja, das ist relativ einfach. Ist nicht so schwierig. Ja, und wie signalisiert man der CPU ein Interrupt? Naja, indem man diese Variable auf einsetzt. Das wäre schon alles, was die CPU angeht. Fertig. Und wo ist jetzt das Problem? Jetzt können wir alle daheim gehen. Jetzt wisst ihr, wie eine CPU zu simulieren ist. Naja gut, ich habe gesagt, das ist nicht ganz so trivial. Das muss man noch alles viel genauer ausformulieren. Aber im Prinzip wisst ihr es. Ja, wenn ihr damit eine CPU nachbaut, dann ist die CPU wegen langsam. Warum ist sie langsam? Naja, wenn ihr euch das anguckt, wie gesagt, das Load ganz da oben oder so ein Load hier, habe ich gesagt, ist schon mal eine Methode, die eine ganze Menge im Hintergrund treibt. Ich habe gesagt, hier bei der Addition zum Beispiel, da müsst ihr auch noch im Intel-Fall 6 Flex berechnen, die nicht trivial zu berechnen sind. Also Overflow und Carry ist nicht trivial. Parity-Flag ist definitiv nicht trivial zu berechnen. Das ist im Prinzip ein XOR über alle Bits. Aber jetzt mal 32 Bits alle miteinander zu XORen, das sind dann mal 32 Takte. Ne? Was die echte CPU auch in einem Takt macht. Also alleine nur das Parity-Flag zu berechnen, dauert 32 mal so lange wie in echt. Jetzt kommt noch eine Handvoll andere Flex, die ihr auch noch berechnen müsst. Ihr müsst noch hier die Parameter entsprechend holen aus dem Speicher. Also ihr könnt mal davon rechnen, davon ausgehen, dass irgendeine Addition Faktor 100, 200 langsamer ist als im Original, wenn ihr das so macht. Und ein PC, der jetzt 100 mal langsamer ist als ein echter PC, den wollt ihr nicht. Ne? Ich meine, ihr könnt ja mal Windows booten an so einem PC, könnt ihr anschalten, könnt ihr morgen wiederkommen, vielleicht hat er es bis dahin geschafft. Das ist nichts, was ich benutze, um mal schnell ein Word-Dokument zu editieren. Das könnt ihr knicken, ne? Das bringt überhaupt nichts. Jo, also darüber so prinzipiell geht's. In der Praxis muss man sich da noch ordentlich Gedanken machen. Also so einfach wird es da nicht, aber ihr könnt das mal so im Hinterkopf behalten, im Prinzip funktioniert so. Und im Prinzip wird es auch später noch so funktionieren, allerdings mit vielen, vielen Ideen, die da noch dazu kommen. Jo, dazu Fragen. Jo, okay. Ansonsten wisst ihr, wie eine CPU simulierbar ist. Jedenfalls prinzipiell. Okay, dann sehen wir uns. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann am Mittwoch früh um 8.15 Uhr. So steht es im Univis. Ich habe jetzt zufälligerweise die Übungsgruppe auch ab 10 Uhr in dem Raum. Wir können das Ganze auf 8.30 Uhr schieben, wenn ihr wollt. Hat jemand was dagegen, weil er später weg muss oder so? Okay, dann machen wir 8.30 Uhr, dann sehen wir uns Mittwoch 8.30 Uhr.